Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Mensch, Natur und ästhetische Moden. Streifzüge durch die Geschichte europäischer Gartenkulturen. Von Hans von Trotha.
Wer England sagt, denkt an die Queen, an einen Regenschirm und spätestens dann an Gärten.
Das ist nicht immer so gewesen. Zur Zeit der Renaissance waren die Gärten in Europa all'italianità, also nach italienischem Vorbild gestaltet. Und während des Barock waren Gärten keineswegs nur in Frankreich, sondern überall in Europa, auch in England, à la française. Nach der Mitte des 18. Jahrhunderts setzten sich, auch das wieder in ganz Europa, Gärten durch, die so taten, als seien sie gar nicht künstlich angelegt, sondern Natur. Nur schöner und spektakulärer. Entstanden ist dieser neue Typ von Garten in Großbritannien. Deswegen läuft er unter dem Label Englischer Garten. In einem sprachmächtigen Buch schrieb der Dichter, Villen- und Gartenbewohner Rudolf Borchardt:
Was der Mensch mit der Natur teilt, was er von ihr fordert und auf sie überträgt, ersehnt und abweist, dies alles mag Lied und Gedicht werden oder Musik und Philosophie. Oder Mythos und Religion. Aber innerhalb der sichtbaren Welt muss es früher oder später Garten werden.
Zeige mir deinen Garten und ich sage dir, wer du bist.
Das gilt nicht nur für einzelne Anlagen und diejenigen, die sie entworfen haben, sondern auch für historische Epochen. Eine kleine Begebenheit aus der Zeit der Französischen Revolution.
Am 10. Fructidor des Jahres 8 unternimmt Madame Bonaparte gemeinsam mit ihrem Gatten einen Ausflug. Ziel der Landpartie ist Ermenonville, der Landsitz des Marquis de Girardin. Der hatte seinen Park, inspiriert durch die Schriften Jean-Jacques Rousseaus, als unregelmäßige Landschaft gestaltet, ihm also kunstvoll den Anschein von Natürlichkeit verliehen, statt dabei Figuren der Geometrie anzuwenden, wie es seit Jahrhunderten in Gärten üblich war. Während Monsieur eher an den philosophischen Hintergründen interessiert sein wird, hat Madame vor allem die Gestaltung selbst im Blick.
Derselbe Sachverhalt ließe sich auch so erzählen.
Am 28. August 1800 fuhr Napoleon Bonaparte, noch nicht Kaiser, aber schon erster Konsul der Franzosen, zusammen mit seiner Frau Josephine über Land von Malmaison in das knapp 60 Kilometer entfernte Ermenonville. Gut möglich, dass Josephine als Anhängerin eines Gartenstils, der in den vorangegangenen 3 Jahrzehnten von England aus auf den Kontinent übergegriffen hatte, ihren Mann mit dem Besuch der künstlichen Landschaft von der Schönheit und Originalität dieser Art der Naturinszenierung überzeugen wollte. Schließlich sind Gärten Orte, die unmittelbar auf die Sinne wirken. Bevor wir nachdenken, haben sie schon eine unwillkürliche Reaktion provoziert. Gärten überzeugen weniger durch ihre Darstellung im Plan oder auf einem Bild oder durch eine philosophische Erläuterung, als durch den Eindruck, den sie auf uns machen, durch Wirkungen auf die Sinne, durch ihre Ausstrahlung im Gelände.
In Malmaison gab es ehrliche Meinungsverschiedenheiten über die Gestaltung der Außenanlagen. Das Anwesen war auf Josephines Wunsch hin akquiriert worden.
Ich überlasse es dir, weil ich weiß, dass es dich glücklich macht,
hatte Napoleon zu seiner Frau gesagt, um mit Blick auf den Garten hinzuzufügen:
Aber jetzt, da es gekauft ist, lass es nicht abreißen, um stattdessen ein paar Felsen aufzustellen.
Wahrscheinlich kannte Napoleon die Anekdote, nach der der Maler Claude-Joseph Vernet angesichts der von seinem Kollegen Hubert Robert gestalteten künstlichen Felsen in einem der Boskette im Park von Versailles ausgerufen haben soll:
Wenn Ludwig XIV. Das hier gefunden hätte, was hätte er für ein Geld ausgegeben, um es fortzuschaffen?
Gärten sind sehr viel mehr als schöne Orte hinterm Haus oder nette Freiflächen zum Spazierengehen. Dazu wurden sie erst im 20. Jahrhundert degradiert. Davor war der Garten als Kunstwerk ein vielbeachtetes Medium von hoher gesellschaftlicher Relevanz. War er doch das Medium, in dem jede Epoche ihr jeweiliges Verhältnis zur Natur zum Ausdruck brachte. Und zwar auf eindrucksvolle Weise und so, dass jede und jeder es vielleicht nicht unbedingt verstehen, aber doch erleben konnte.
Und das Verhältnis der Menschen zur Natur, ist eine der Grundlagen jeder Kultur.
Dass das 20. Jahrhundert zwar viele schöne Gartenanlagen hervorgebracht hat, aber keine für die Gesellschaft relevante Debatte um die Gartenkunst mehr, passt ins Bild vom Garten als einem aktuellen Spiegel des Verhältnisses zwischen Mensch und Natur. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts herrschte Krieg in Europa. Und Krieg ist immer der größte Feind aller Gärten. Es folgten Wiederaufbau- und Fortschrittsideologie, expandierender Individualverkehr, die autogerechte Stadt, Technikgläubigkeit, Industrialisierung, die Zersiedelung und Versiegelung der Landschaft. Als Gegengewicht formierte sich die Umweltbewegung, die gestalteten Gärten gegenüber eher skeptisch war. Der Garten als Medium einer zentralen gesellschaftlichen Debatte geriet aus dem Fokus.
So spiegelte die Geringschätzung des Gartens als Kunstform und wichtigem Medium am Ende die Geringschätzung der Natur selbst.
Gegen Ende des 20. Jahrhunderts, vor allem aber seit Beginn des neuen Jahrtausends, ist ein tiefergehendes gesellschaftliches Interesse am Garten zurückgekehrt.
Zu den Zeichen dieser Rückbesinnung gehören die seit den 1980er Jahren deutlich gestiegene Zahl von Restaurierungen historischer Gartenanlagen und das globale Phänomen eines sogenannten Urban Gardening, einer Bewegung, in deren Rahmen sich meist junge Menschen des öffentlichen Raums in den Städten mittels gärtnerischer Interventionen bemächtigen.
Das Interesse am Garten ist allerdings in eine Welt zurückgekehrt, in der sich Status und Bedeutung dessen, was wir die Natur nennen, dramatisch verändert haben.
War Natur früher einmal eine Kraft, von der der Mensch Schutz suchte?
Nicht zuletzt im Garten.
So wurde sie im Lauf der Jahrhunderte von einem zu Erobernden zu einem Gestalteten, zum Ausgebeuteten und schließlich zum dringend schutzbedürftigen Raum.
Wo bleibt, was darf, was kann da noch ein Garten?
You can consider that you are the citizens of the planet and
Sie sind alle Bewohner dieses Planeten. Und Sie sind, ob Sie es wissen oder nicht, die Gärtner des Planeten. Schließlich hat alles, was Sie tun, Konsequenzen für die Umwelt.
Gilles Clément ist Gartengestalter, Gartenlehrer und Gartentheoretiker. Der Franzose, Jahrgang 1943, wurde geistig in der 68er-Revolte sozialisiert. Leidenschaftlich durchdrungen von der Ökologiebewegung, versucht er in einer Art essayistischem Spätwerk im komplexen Zusammenspiel der Gewerke, die einen Garten ausmachen, Antworten auf die drängenden Herausforderungen unserer Zeit zu erkennen. Hier im Rahmen eines auf Englisch gehaltenen Vortrags aus dem Jahr 2007.
The word landscape is very special and very.
Es ist fast unmöglich, das Wort Landschaft zu definieren. Alles kann Landschaft sein. Und es ist eine ausgesprochen subjektive Angelegenheit. Umwelt ist das genaue Gegenteil. Man kann die Landschaft mit dem Vokabular der Umwelt erklären. Es ist ein objektives System, aber überhaupt nicht emotional. In der Umwelt gibt es keine Gefühle. Der Garten setzt sich aus beiden zusammen, Landschaft und Umwelt, die emotionale Wahrnehmung und die wissenschaftliche Zusammenstellung. Der Garten ist etwas ganz Besonderes. Er ist etwas Abgeschlossenes. Das ist die Definition. Der Begriff kommt vom deutschen Wort Garten. Und das bedeutet abgeschlossen, eingehegt. Und im Inneren schützt man das Bessere, das Beste. Der Garten ist der einzigartige Moment, in dem die Begegnung zwischen Mensch und Natur von einem Traum autorisiert wird. Es ist der Ort für eine Utopie.
It's a place for utopia.
Gilles Clément's Landsmann Michel Foucault hat im Garten das Gegenteil einer Utopie ausgemacht.
Schließlich sind Gärten ja wirkliche Orte. Man kann sie besuchen und erleben. Es gibt sie. Während eine Utopie sich dadurch auszeichnet, dass sie nicht ist.
Foucault nennt die Utopien
Platzierung ohne wirklichen Ort, wesentlich unwirkliche Räume.
Gärten sind für den französischen Philosophen aber
wirkliche Orte, wirksame Orte, die in die Einrichtung der Gesellschaft hineingezeichnet sind. Sozusagen Gegenplatzierungen oder Widerlager. Tatsächlich realisierte Utopien.
Für solche Orte hat Michel Foucault den Begriff der Heterotopie geprägt, ein Gegenstück zur Utopie. Und Foucault meinte,
vielleicht ist die älteste dieser Heterotopien mit widersprüchlichen Platzierungen der Garten. Der Garten ist die kleinste Parzelle der Welt und darauf ist er die Totalität der Welt.
In der Mitte des Grundrisses aller mittelalterlichen Klosteranlagen findet sich ein Kreuz. Ein vom Kreuzgang umschlossenes Wegekreuz, das einen quadratischen Garten in Viertel teilt. Von der Außenwelt, der Landschaft, der Umgebung war dieser Garten so abgeschottet, wie ein Ort nur abgeschottet sein kann. Ein Hortus conclusus. Offen war er nur nach oben, zum Himmel hin, zu Gott. Florenz im 15. Jahrhundert. Die Künste öffnen sich dem Menschen, der Natur, der Welt gegenüber. Literatur und Philosophie erörtern die Position des Menschen in dieser Welt, sein Verhältnis zu Gott, aber auch das zur Natur.
In der Malerei etabliert sich die naturgetreue Darstellung des Menschen in der Kunstform des Porträts. Porträtiert werden aber auch Pflanzen von ihren prächtigen Blüten bis hinunter zu den feinsten Wurzeln in faszinierender Detailgenauigkeit.
Schönheit hat nun auch mit Verständnis zu tun.
Mit Wahrheit.
Und mit Harmonie.
Die Musik erprobt ungewohnte Harmonien und Rhythmen. Die Architektur öffnet in der neuen
bzw. wiederbelebten
Bauform der Villa ganz konkret die Lebenswelt der Menschen zur Natur hin, zur Landschaft.
Die Villenarchitektur der Renaissance zeichnet sich durch bauliche Elemente aus, die allesamt dem Ziel dienen, das Bauwerk zur Landschaft hin zu öffnen. Terrassen, Treppen, Balkone, Loggien, Belvederes.
Einer der ersten Landsitze dieses neuen Typs war die Villa Medicea di Castello. Damals bei, heute in Florenz.
Il giardino della Villa Medicea di Castello fa parte del sito seriale UNESCO Ville e Giardini Medice in Toscana.
Zur Renaissance-Villa gehört ein Garten. Im Gegensatz zum Hortus Conclusus des mittelalterlichen Klosters feiert der nicht nur in regelmäßig angelegten Beeten die bunte Vielfalt der Pflanzenwelt, er öffnet sich darüber hinaus in kalkulierten Ausblicken der Umgebung. Er holt die Natur also nicht nur in Form von kunstvoll arrangierten Pflanzen in den Garten, sondern auch als Landschaftsbild.
Die Länder Europas übernehmen nach und nach die Errungenschaften der italienischen Renaissance in allen Feldern. In der Architektur, in der Malerei, in der Literatur, in der Musik. Und nicht zuletzt in neuen Gärten um die Villen, sowie in den ersten botanischen Gärten.
Als erster entsteht der Botanische Garten von Padua im Jahr 1545.
Damit beginnt die Geschichte einer neuzeitlichen europäischen Gartenkunst.
Auch in Frankreich verbreitet sich die neue Idee vom Garten. Dabei verändern sich die Gärten im Verlauf des 17. Jahrhunderts. Das liegt nicht nur daran, dass ein Konzept, das in den Hügeln um Florenz, Lucca, Pisa und Rom entstanden war,
auch deswegen die Treppen und Terrassen. Sie waren nicht nur Kunst und Zierde, sie dienten auch der Überwindung von Höhenunterschieden.
In die flachen und waldigen Gegenden um die französischen Residenzen übertragen werden musste. Es lag auch daran, dass sich der Geist der Zeit veränderte. An die Stelle einer Philosophie der Renaissance, die später unter dem Namen Humanismus zusammengefasst wurde, trat eine neue Denkschule, der sogenannte Rationalismus. Vordenker war der Franzose René Descartes. Er stellte die Mathematik über alle anderen Wissenschaften und erklärte die Welt nach klaren, intellektuell nachvollziehbaren, nach rationalen Regeln.
So wie die Villengärten der Renaissance die Geisteshaltung des Humanismus zum Ausdruck brachten, eine Versöhnung zwischen Mensch und Natur, eine Art Gleichberechtigung von Mensch, Natur und Gott, so entstand im Frankreich Ludwigs des 14. ein neues Gartenmodell, das die Philosophie René Descartes sinnlich erlebbar werden ließ.
Angewandt auf den Garten bedeutet das Primat der Mathematik
Geometrie.
Zuerst in Vaux-le-Vicomte, 70 Kilometer südwestlich von Paris, dann in Versailles, schließlich in ganz Frankreich und bald überall in Europa entstanden raffinierte, geometrisch strukturierte Kunstlandschaften, die gleichzeitig die Geisteshaltung des Rationalismus und eine Annäherung an die Natur feierten. Man sah damals in der Verbindung von Natur und Kunst, in beschnittenen Sträuchern und in Alleen zu Quadern geformter Bäume, vor allem den natürlichen Anteil, nicht so sehr den künstlichen. Immerhin waren es Pflanzen, wachsende Stämme mit lebendigen Blättern. Es war die Natur selbst, der hier gehuldigt wurde. Der Gärtner verhalf dieser Natur zu dem Potenzial an Schönheit, das in ihr steckt. Das war das Selbstverständnis eines Barockgärtners, zumindest in der ersten Generation.
Die Gärten von Versailles sind in der Tat wie ein Weltwunder,
schwärmte der deutsche Paris-reisende Karl Scheffler 1925.
Sie sind eine hohe Schule von Perspektivwirkungen.
Marc-Antoine Logier, der Verfasser eines die Epoche prägenden Buchs zur Architektur und Städtebau, hatte 175 Jahre vor Karl Scheffler über die Ästhetik von Versailles geschrieben:
Wenn Reichtum und Marmor, wenn eine unter einem übertriebenen System von Symmetrie und Prachtentfaltung erstickte und begrabene Natur, wenn das Einmalige, das Außergewöhnliche, das Gekünstelte und das Aufgeblasene die Schönheit eines Gartens ausmachen, dann verdient Versailles den Vorzug vor allen anderen.
Am Ende haben beide recht. Im Barockpark à la Versailles überlagern sich zwei Bedeutungsschichten, zwei ästhetische Anliegen. Die repräsentative Prachtentfaltung des Absolutismus und darunter eine neue, gewagte, aufregende Form der Annäherung an die Natur.
Sie sind ein glücklicher Mensch, Le Notre.
Das hat Ludwig XIV. Einmal zu seinem Chefgärtner gesagt. Den Prototypen des Barockgartens, der bald als Modell für alle neuen Gartenanlagen in ganz Europa dienen sollte, schuf eben jener André Le Notre nicht etwa für seinen König, sondern für dessen Finanzminister Nicolas Fouquet. Der ließ sich in Vaux-le-Vicomte eine ganz und gar neuartige Sommerresidenz errichten. Hier schuf Le Notre sein erstes und vielleicht auch gleich sein wichtigstes eigenständiges Werk. Eine wahre Wunderwelt der Perspektivwirkungen, Raum- und Fernsichteffekte.
Am 17. August 1661 wurde die Fertigstellung von Vaux-le-Vicomte feierlich begangen. Das Fest ist Legende. 1000 Gäste waren geladen. Der König reiste aus Fontainebleau an.
Versailles gab es damals noch nicht.
Molière schrieb ein Stück für den Anlass. Jean-Baptiste Lully gleich mehrere Musiken. Es gab ein prächtiges Feuerwerk.
Drei Wochen nach dem Fest ritten Musketiere in Vaux-le-Vicomte ein, um Fouquet festzunehmen. Nicht etwa, weil der König neidisch war auf das neue Schloss, den spektakulären Garten und das alles übertrumpfende Einweihungsspektakel, wie es die Legende will. Die Verhaftung war längst beschlossene Sache gewesen. Hintergrund war die Unterschlagung von Geldern.
Aber der König ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, die ihm die Verhaftung bot. Er beschlagnahmte das Inventar des Schlosses sowie einen Großteil der Büsche und Bäume aus dem Park und ließ sie nach Versailles bringen.
Zwei der großen Le Notre-Gärten in Frankreich sind zu zentralen Schauplätzen von James-Bond-Filmen geworden. In Moonraker von 1979 ist es Vaux-le-Vicomte. In dem Angesichts des Todes 1985 der Landsitz Chantilly. In beiden Filmen ist die Barockresidenz die Zentrale des Bösen.
Das folgt einer tieferen Logik, der die Kunsthistorikerin Nina Gerlach in einer umfassenden Untersuchung zum Garten im Spielfilm nachgegangen ist. Kurz gefasst lautet eine ihrer Thesen: Die Ordnung im Garten ist eine bloß behauptete Ordnung, die im Film entlarvt wird. Es sei denn, der Garten wäre ein paradiesischer Ort der Erfüllung. Dann dient als Kulisse aber eher ein nicht formaler Landschaftsgarten.
So werden in den beiden James-Bond-Filmen die Schönheit und vor allem die Ordnung des Gartens als falsche Behauptung desavouiert. Die prächtigen Residenzen entpuppen sich als Behausungen von Superschurken. Die Idylle schlägt um in Gewalt. Für diesen visuellen Effekt instrumentalisiert das Production Design Le Nôtre's Gartenarchitektur. In Moonraker geht eine Flugsequenz über Kalifornien nahtlos in einen Bird's-Eye-View auf Vaux-le-Vicomte über. Es wird behauptet, es handle sich um den originalen Bau an neuem Ort.
Das ist Drakes Residenz. Jeder Stein wurde von Frankreich hergebracht. Sieht süß aus, nicht?
Ganz schön, was der hat.
Das stimmt, er hat nur das nicht, was er nicht will.
Mit diesem kurzen Dialog, auf den der visuelle Effekt des Barockparks aus der Vogelperspektive folgt, wird eine Verbindung zwischen dem absolutistischen Herrscher Ludwig XIV., auch wenn der nie in Vaux-le-Vicomte gewohnt hat, und dem aktuellen Superbösewicht Hugo Drax hergestellt, der hier sein Unwesen treibt. Die rigorose historische Machtausübung des Absolutisten bietet die ideale Projektionsfläche für das zeitgenössische Böse und den neuen Versuch, absolute Macht zu erlangen. Dafür stehen die Anlagen von André Le Nôtre im Film.
Der barocke Schauplatz ist im Film eindeutig auf die Rolle des Schurkengartens festgelegt,
schreibt die Kunsthistorikerin Nina Gerlach. Idyllen mit ihrer behaupteten Ordnung werden durch eine tiefer liegende dunkle Wahrheit gestört. Damit knüpft Nina Gerlach an eine zentrale Behauptung einer populären Gartengeschichte an, die auf der einen Seite die Barockresidenz und ihre geometrischen Gärten mit gewaltsamer Unterdrückung und auf der anderen Seite den vermeintlich naturnahen Landschaftsgarten mit der Idee der Freiheit identifiziert. Genau gesehen ist beides eine unzulässige Verkürzung. Aber schnell zu identifizierende visuelle Codes gehören zur Bildgestaltung populärer Filme ebenso wie zur Bildgestaltung populärer Gärten. Und da drängt sich die Opposition von formalem Garten und Landschaftsgarten geradezu auf. Das formalgeometrische französische Barockmodell prägte die Gärten Europas mehr als ein Jahrhundert lang. Dann wurde es, zunächst in England und mit leichter Verzögerung wieder in ganz Europa, durch eine gänzlich andere Idee vom Garten abgelöst.
Schon damals war die Rede von einer Gartenrevolution.
Rousham in Oxfordshire ist ein Werk von William Kent, für mich das große Genie der Gartenkunst des 18. Jahrhunderts. Es gehört immer noch der Familie, die Kent 1738 engagierte, um den Garten neu zu gestalten. Auch nach 300 Jahren wechselnder Moden und Stile zeigt sich Rousham praktisch unverändert so, wie es damals geschaffen wurde.
Rousham bei Oxford.
Hier führt der populäre Gartenspezialist und Journalist Monty Don seine Zuschauerinnen und Zuschauer in einem Film in diesen zauberhaften Garten, der bis heute unverfälscht eine ganz besondere Atmosphäre ausstrahlt.
Rousham gilt als einer der ersten Gärten eines neuen Typs, des sogenannten Landschaftsgartens.
Auch englischer Garten genannt.
Rousham verführt uns in eine Art Zauberwald. Eine wirklich gewordene fantastische Vision. Wie ein Stich aus dem Italien der Renaissance, durch den wir wirklich wandeln können. Ein Buch, ein Gemälde, das für den Moment Wirklichkeit wird.
Eine Virtual Reality.
Ein Gefühl stranger than paradise. Englische Gärten des 18. Jahrhunderts sind Kunstlandschaften, die vorgeben, ihre Formensprache bei der Natur selbst abgeschaut zu haben. In Wahrheit sind sie genauso künstlich wie andere Gärten auch. Aber sie erwecken den Anschein von Natürlichkeit und das ist ihr oberstes Ziel. Eine künstliche Natur, die ein bisschen konzentrierter und auch ein bisschen spektakulärer ist als die Natur selbst. Der Philosophieprofessor Christian Kai Lorenz Hirschfeld schrieb 1779 in einer Theorie der Gartenkunst:
Es wird also die Erregung angenehmer Empfindung, die allgemeine Bestimmung der Gartenkunst sein.
Der Schlusssatz unter den 5 Bänden von Hirschfelds Werk lautet:
Gott schuf die Welt und der Mensch verschönert sie.
Darin steckt das bisweilen schier grenzenlos anmutende Selbstbewusstsein der Aufklärung. Dieses Selbstbewusstsein ging mit einer intensiven Erforschung der Natur einher und mit einer neuen Ästhetik, die in der Natur das große Vorbild sah. Und das repräsentierten die neuen Gärten. Deswegen verbreiteten sie sich rasch über ganz Europa.
Wo bleiben eigentlich die Blumen?
Blumen waren sowohl für die Villengärten als auch für die botanischen Gärten der Renaissance wichtig. Im Barockpark und in den Landschaftsgärten des 18. Jahrhunderts spielten sie tatsächlich nur eine untergeordnete Rolle. Es ging um Landschaften und Naturbilder, nicht um Zierbeete. Erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts und im Zuge einer Individualisierung der Gartenkultur in zahlreichen kleineren bürgerlichen Gärten erlebte die Blume ihren Aufstieg zum wichtigsten gärtnerischen Schmuck- und Gestaltungselement. Rudolf Borchardt beschreibt den Vorgang in seinem Buch »Der leidenschaftliche Gärtner« kritisch.
Der Anstoß, der den alten Garten aus den Fugen sprengte, war die Blume. Und nichts als die Blume. Die neue Blume. Das 19. Jahrhundert hatte sie herangebracht, aus ihren Heimaten gelöst, ihre Saaten und Pflanzmuster dem Handel zugeführt oder, wo der Handel sie noch nicht ergriffen hatte, einer unabsehbaren Anzahl einzelner Liebhaber, in deren Hände die Ausbeute eines weltreisenden, weltbeherrschenden, weltkorrespondenzgewohnten Volkes zusammenfloss. Die Blumenausstellungen von Chelsea wurden zu einem Olympia der Blume.
Gärten sind Idyllen.
Utopien.
Heterotopien.
Wie jede Idylle ist jeder Garten immer schon gefährdet. Als Utopie oder auch als Heterotopie ist er fragil. Rudolf Borchardt?
Ein Garten ist etwas, woraus man nur hat vertrieben werden können. Denn wie sonst hätte man ihn je verlassen? Ein Garten ist, was jenseits unserer harrt. Paradies, Elysium, Hesperiden.
Aus einem Garten wird man also früher oder später vertrieben. Der Jude Borchardt, der lange in italienischen Villen und Gärten gelebt hatte, schrieb sein Gartenbuch auf der Flucht vor der Gestapo. Umso eindringlicher fällt sein Aufruf zum Humanismus aus. In einem Moment, in dem der Nationalismus akut und lebensbedrohlich seine allerschlimmste Fratze zeigt, entwirft Rudolf Borchardt in seinem Gartenbuch die Vision eines Weltgartens. Er spricht von den
goethischen Begriffen Weltliteratur, Weltgeschichte, Weltgeist, Weltseele
und fügt ihnen den
Weltgarten
hinzu. Eine Vision, die heute so aktuell erscheint wie nie. Gilles Clément hat diese von Goethe inspirierte Borchardtsche Idee vom Weltgarten auf seine Weise sehr konkret interpretiert und für die Anforderungen, die die Natur als Schöpfung an die Gärten stellt, adaptiert. Er nennt es planetarisches Gärtnern.
Der Garten ist zur Arche geworden, zu einem geschützten Raum, in dem Arten überleben, die in der freien Wildbahn bedroht oder schon ausgerottet sind. Da hat der Gärtner gar nicht mehr das Recht, am Zaun Halt zu machen. Er ist verantwortlich für die ganze Erde.
Der Garten ist nicht mehr ästhetischer Spiegel der Landschaft, sondern Bestandteil einer Überlebensstrategie angesichts einer akut bedrohten Natur.
Der Gärtner,
Gilles Clément hat noch nicht gegendert, als er dies schrieb,
nimmt eine neue Haltung ein. Er schaut, staunt, versteht und befreundet sich mit der Natur. Er greift nur vorsichtig in das sich entwickelnde Leben ein, anstatt es zu beherrschen. Auf diese Weise vermehrt er die Biodiversität. Ein solcher Garten ist nicht zukunftsweisend, weil er schön ist, sondern weil er verstanden ist.
Der Garten der Zukunft ist also vor allem ein Garten im Kopf. In der Hoffnung, dass er unser Verhältnis zur Natur und in der Folge unser Verhalten gegenüber der Natur beeinflusst, verändert, ins Lot bringt. Es war immer schon ein großes Missverständnis, dass der Garten ein schöner Ort zum Spazierengehen sei.
Das waren Streifzüge durch die Geschichte europäischer Gartenkulturen von Hans von Trotha. Es sprachen Eva Meckbach, Christoph Gavenda und der Autor. Ton Christoph Richter, Regie Roman Neumann, Redaktion Winfried Streiter.